In Vorlesung Nummer 20 reden wir weiter über spezielle Lösungsmethoden, die bei bestimmten Klassen von Differentialgleichungen benutzt werden können. Auf Seite 27 geht's los mit dem Punkt Nummer 3. Da reden wir über lineare Differentialgleichungen der Ordnung 1 und beschreiben, wie man explizite Lösungen gewinnen kann, wobei das Wort explizit mit Vorsicht zu genießen ist. Weil die Formeln, die da stehen, die sehen zwar schön aus, aber unter Umständen kann man die Integrale, die vorkommen, auch nicht elementar auswerten. Immerhin haben wir geschlossene Ausdrücke. Wie sehen die Daten aus? Wir haben gegeben ein Intervall i und zwei stetige Funktionen, klein a, klein b, von i nach r. Zu diskutieren die Differentialgleichung y' x gleich ax mal yx plus bx, und das soll auf dem Intervall i passieren. Man unterscheidet den Fall b gleich 0, dann spricht man vom homogenen Fall. Andernfalls liegt ein inhomogenes Problem vor. Und was wir uns anschauen, ist zunächst mal der Fall b identisch 0. Also wir diskutieren den homogenen Fall und haben dann Satz 22, 4. Für die Lösung. Nämlich, Startwert x0 ist noch vorgegeben und in x0 soll die Lösung den vorgegebenen Wert c0 realisieren. Die Aussage, man kann in eindeutiger Weise lösen. Was kann man lösen? Die homogene Differentialgleichung y'x gleich ax mal yx auf dem Intervall i und yx0 soll c0 sein. Da fehlt im Übrigen der Index 0 bei dem kleinen c. Und die Lösung ist gegeben, dieses Anfangswertproblems, durch die Formel y von x gleich Exponentialfunktion, angewendet auf das Integral von x0 bis x. Koeffizientenfunktion at wird integriert und das Ganze mit c0 multipliziert. Einfache Probe setzen Sie in die Formel x gleich x0. Dann hat das Integral den Wert 0, Exponentialfunktion entsprechend Wert 1. Das heißt, der Anfangswert wird auf jeden Fall realisiert. Und dass die Funktion, die durch das Integral definiert wird, die Differentialgleichung löst, das rechnet man einfach nach. Die Eindeutigkeit folgt als Nebenbemerkung aus dem Satz 22.1. Und nochmal die Aufforderung, man braucht nicht Picker Lindelöf zu zitieren, um die Existenz zu verifizieren. Die Existenz folgt einfach durch Ableiten der konkreten Formeln für die Funktion y. Das war der homogene Fall. Jetzt schauen wir auf die Gleichung in der dritten Zeile von Seite 27. Auf die Gleichung, wo b eben nicht verschwindet. Die Methode, die man benutzt, die nennt sich Variation der Konstanten. Das klingt in sich schon ein bisschen widersprüchlich, aber gucken wir, was passiert. Wir nehmen an, wir haben eine Lösung phi, nicht 0, der homogenen Gleichung. Y' gleich ax mal yx. Wir nehmen an, phi ist nicht identisch 0, dann ist aber phi sogar nirgendwo 0, denn wenn phi eine Nullstelle hätte, dann kann man mit dem Eindeutigkeitssatz 22.1 schließen, dass phi verschwinden muss. Das geht also nicht. Das heißt, die Division durch phi ist erlaubt in der folgenden Rechnung. Und was man möchte, die Gleichung mal wieder Stern genannt, dritte Zeile von Seite 28, soll gelöst werden mit einer Funktion Psi. Und der Ansatz für diese Funktion Psi, nach dem Wort Ansatz steht y von x, das ist nicht falsch, aber da sollte man vielleicht besser Psi von x schreiben. Der Ansatz für die gesuchte Lösung, Psi von x, ist in der Form ux mal phi x, also phi die Lösung der homogenen Gleichung. Man multipliziert also die Lösung phi der homogenen Gleichung mit einem von x abhängigen Faktor. Da hat man im ersten Moment auch nicht das Gefühl, dass das zum Ziel führt, aber das stellt sich als die richtige Methode heraus. Wie geht's weiter? Den Faktor U, der zu bestimmen ist, den findet man durch folgende Rechnung. Nämlich man differenziert den Ansatz Psi-x, Produktregel ist U' mal Phi plus U mal Phi'. Da benutzt man als nächstes die Gleichung, die homogene Gleichung für Phi. Es geht also weiter, U' mal Phi wird abgeschrieben und jetzt wird Phi' ersetzt durch U mal A mal Phi. So, und in der letzten Zeile der Gleichung in der Mitte, die Gleichung mit dem Ausrufezeichen, das ist genau die Forderung, dass Psi die Gleichung Stern von oben erfüllen soll. Das heißt, auf der rechten Seite steht jetzt eben als Forderung, das soll gleich a mal u mal phi plus b sein. Ja, und Sie sehen, was passiert. A mal u mal phi tritt sowohl links als auch rechts auf. Und das bedeutet, Sie können nach u' auflösen. Und u' ergibt sich daraus als b dividiert durch phi. Phi soll ja keine Nullstelle haben. Damit hat man eine Bestimmungsgleichung für die Ableitung von U und durch Hochintegrieren. Letzte Folgerung in dieser Rechnung, U von x ist eine Stammfunktion zur Funktion b durch Phi plus eine additive Konstante. Umgekehrt, man prüft nach, dass der Ansatz stimmt. Man definiert U durch die letzte Gleichung, liest die letzte Gleichung als Definition für U und macht dann als Ansatz für die Lösung, Lösung der Differentialgleichung Stern, dritte Zeile von oben auf Seite 28, die Definition Psi gleich U mal Phi. Und dann rechnet man nochmal nach, dass Psi tatsächlich unsere Gleichung Stern löst. Ja, nach 22.1 hat die Differentialgleichung bei Vorgabe eines Startwertes C0 zur Zeit x0 genau, höchstens eine Lösung. Jetzt haben wir 22,4, den Satz 22,4, die Formel für Phi und sind dann sozusagen auf der sicheren Seite und können als abschließenden Satz auf der Seite 29 folgende Aussage formulieren, die die inhomogene Differentialgleichung der Ordnung 1 betrifft. Satz 22,5 stellt zusammenfassend fest, wir geben ein Intervall i vor. Wir haben zwei stetige Funktionen, die Funktionen a und b. Wir geben den Startpunkt x0 vor, den Startwert c0. Und entsprechend die inhomogene Differentialgleichung y' gleich Funktion a mal y plus Funktion b, das sei erfüllt auf dem Intervall i, zusätzlich y x0 gleich c0. Und was jetzt eingerahmt da steht, das sind ja die Ergebnisse, die wir vorher hatten. Wir haben nochmal in der zweiten Zeile des Kastens die Formel für Phi aufgeschrieben. Mit ja, der Normierung, dass Phi x0 jetzt gleich 1 ist, so wie Phi aufgeschrieben wird. Exponentialfunktion angewendet auf das Integral von x0 bis x, der Funktion a. Und die Konstante c0, die wird jetzt eingebaut als additive Konstante in die erste Zeile, wo die Definition von Psi steht. Nämlich Psi ist Phi. Die Funktion, die das homogene Problem löst, mit der Startbedingung phi x0 gleich 1 mal Klammer auf c0 plus Stammfunktion vom Quotienten b durch t. In der zweiten Hälfte von Seite 29 finden Sie ein Beispiel, wo das Ganze mal ausprobiert wird. Und ich denke, da können Sie selber in die Formel die entsprechenden Daten einsetzen und gucken, dass man zum Ziel kommt. Also praktischer ist vielleicht nicht die Formeln sich einzuprägen, die Formeln auswendig zu lernen, sondern wirklich zu sehen am Beispiel, wie die Formeln benutzt werden. Das heißt, für das Beispiel einfach nochmal rechnen. Das führt in der Regel zu weniger Fehlern, als wenn man versucht, sich die Formeln einzuprägen und da vielleicht irgendeine Funktion vergisst. Auf der Seite 30, Punkt 4, die nächste Klasse von Problemen, die man einigermaßen explizit angehen kann. Wir gehen jetzt über von den linearen Gleichungen zu den linearen Systemen der Ordnung 1. Spezialfall davon, nach dem, was wir uns vorher überlegt haben, da können wir einsortieren die linearen Gleichungen der Ordnung n. Die ergeben ja Systeme der Ordnung 1 mit n Komponenten. Ja, Punkt 4a, da wird allgemein über das Problem geredet. Nämlich, wir machen folgende Voraussetzungen. I wie immer ein Intervall. Groß A, da fehlt etwas. Das soll eine stete Funktion sein auf dem Intervall I, aber nicht in den Rn. Was fehlt, ist die korrekte Angabe des Bildraums. A von x soll immer eine Matrix sein. Das heißt, wir sind im Raum Rn Quadrat. A von x, wie es dahinter geschrieben steht, ist für jedes x eine n kreuz n Matrix mit den Eintragungen a, i, j. Und die Koeffizientenfunktionen, das sollen stetige Funktionen sein auf dem Intervall i. Des Weiteren haben wir noch eine additive Funktion b vorgegeben. Auch hier ist die Angabe des Bildbereiches für b nicht korrekt. B ist eine Vektorfunktion, die nachher addiert wird im Differentialgleichungssystem. B ist eine stetige Funktion auf dem Intervall i, hat aber Werte nicht in R, sondern in Rn. Steht dahinter, B hat die Einträge b1 bis bn. Und was wir uns anschauen wollen, das Differentialgleichungssystem 1, inhomogen, mit wie gesagt der Inhomogenität b von x, additiv geht das ein. Das Differentialgleichungssystem lautet y'x gleich Matrix Ax, angewendet auf den Vektor yx plus bx. Drunter, unter der Gleichung 1, steht das Ganze in Komponenten ausgeschrieben. Wobei die Stelle x in der komponentenweisen Schreibweise einfach mal weggelassen wurde. Die Nummer 2, die Gleichung Nummer 2, unten auf der Seite 30, das entsprechende homogene System, da ist die Funktion b von x einfach weggelassen. Wir können Satz 22.2 zitieren, Picard-Lindelöf, der sagt, wir haben in jedem Fall lokale Existenz von Lösungen. Das heißt, wenn wir ein x0 vorgeben, dann können wir um das x0 herum Lösungen y von x finden. Was wir diskutieren werden, wir haben nicht nur lokale Lösungen, sondern im Fall des Problems 1 bzw. 2, wenn man den Zusatz ein bisschen modifiziert, Zusatz 22.2 zu Picard-Lindelöf, wir können die Probleme 1 und 2 global lösen, also das Intervall i beliebig vorschreiben und, wie auf Seite 31 oben mit einem Ausrufezeichen festgestellt, die Lösungsmenge lässt sich zumindest aus algebraischer Sicht sehr umfassend charakterisieren. Notationen sind die folgenden. Der Differentialoperator L, der lebt auf dem Raum der stetig differenzierbaren Funktionen mit Werten in der n, macht aus den stetig differenzierbaren Funktionen stetige Funktionen. Und der Differentialoperator L, der nimmt eine Funktion, leitet sie ab und subtrahiert davon das, was man bekommt, wenn man die Matrix Ax anwendet auf die Vektorfunktion. In der Zeile drunter, wo es mit das heißt losgeht, ist nochmal die Definition aufgeschrieben. Y ist die Funktion aus C1 und der Differentialoperator angewendet auf die Funktion y, ausgewertet an der Stelle x, bedeutet y'x minus Ax, die Matrix, angewendet auf den Vektor Ay, auf den Vektor y von x. Dieses L ist ein linearer Operator, offensichtlich, und man kann die Lösungsmenge des homogenen Systems charakterisieren, das ist nur eine Definition, Das ist der Nullraum oder Kern NL des Operators L. Per Definition die Menge aller Vektorfunktionen y, die durch den Differentialoperator L annulliert werden. Das Entscheidende steht auf der Seite 31 in dem Satz 22.6, die Aussage aus der linearen Algebra sozusagen. Dieser Nullraum des Operators L hat die Dimension n. Der Kern ist n-dimensional. Das bedeutet übersetzt die erste Aussage: Es gibt n linear unabhängige Lösungen des homogenen Problems. Äquivalent dazu, n plus 1 oder noch mehr Lösungen des homogenen Problems sind stets linear abhängig. Die Aussage basiert auf einem auch algebraischen Lemma auf Seite 32. Dann nehmen wir mal n-Funktionen y1 bis yn aus dem Kern des Operators L. Und da haben wir jetzt natürlich Schwierigkeiten, die Komponenten zu nummerieren. Die Funktionen y1 bis yn, die werden oben durchnummeriert. Und die Komponenten der i-ten Funktion, i steht oben, die Komponenten werden jetzt unten nochmal separat indiziert. So, und was man macht mit diesen Funktionen, mit diesen Notationen, betrachtet man Delta x per Definition die Determinante der Matrix, wo man die n-Funktionen y1 bis yn spaltenweise einsetzt. Dann wird behauptet, falls diese Determinantenfunktion an einer Stelle x0 verschwindet, dann ist die Determinantenfunktion überhaupt identisch 0. Und Aussage Nummer 2, wenn y1 bis yn diese Funktionen in dem Raum, den wir da betrachten, linear unabhängig sind, dann ist die Determinante nirgendwo 0. Beweis des Lemmas eigentlich eher Richtung lineare Algebra. Aussage 1, die Determinante verschwindet an einer Stelle. Bedeutet per Definition, die n-Funktionen sind an einer Stelle als Vektoren im Rn linear abhängig. Per Definition heißt das wiederum, es gibt Lambda 1 bis Lambda n reelle Zahlen, nicht alle 0, sodass die Summe Lambda i, yi an der Stelle x0 verschwindet. Da ist nichts passiert, das Entscheidende kommt jetzt. Mit diesen Skalaren Lambda 1 bis Lambda n definiert man die Funktion y von x als Linearkombination mit den Lambda i's der Funktionen y1 bis yn. Die yi lösen L y gleich 0, der Operator ist linear, also löst y, so wie es definiert wurde, auch L y gleich 0. Das Ganze ist so gemacht, dass die Funktion y an der Stelle x0 verschwindet. Und jetzt passiert's, der Eindeutigkeitssatz 22.1 sagt, dann ist y durchgehend 0. Das bedeutet, aus der Info, Determinante verschwindet an einer Stelle, kriegen wir jetzt raus, die Determinante ist für alle x identisch 0. Also da wird ganz massiv benutzt, dass wir den Satz 22.1 zur Verfügung haben. Was ist in der Nummer 2? Da starten wir mal von der Information, dass die Determinante an einer Stelle verschwindet. Dann haben wir in der Nummer 1 bewiesen, wir sind in der drittletzten Zeile, dass das gleichwertig damit ist, dass die Funktion y definiert als Summe Lambda i, yi identisch verschwindet auf i für gewisse Lambda i, die nicht alle 0 sind. Das war die lineare Abhängigkeit. Ja. Steht nochmal drunter, y1 bis yn sind linear abhängig. Und die Negation dieser Aussage ergibt dann offensichtlich die zweite Behauptung. Wenn man das negiert, dass die Determinante für ein x0 verschwindet, dann ist sie nirgendwo gleich 0. Und das ist nach der Umformung, die im Prinzip den ersten Teil wiederholt, gleichbedeutend damit, dass die y1 bis yn linear unabhängig sind. Was wollen wir damit machen? Wir wollen damit den Satz 22.6 beweisen, mithilfe dieses Lemmas. nämlich dass der Nullraum die Dimension n hat. Wie geht das? Das geht auch natürlich wieder unter Rückgriff auf unsere Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen, die wir bisher entwickelt haben. Erster Teil auf Seite 33 oben. Wir nehmen die kanonische Basis e1 bis en von rn, irgendeinen Punkt x0 aus dem Intervall i und zitieren 22,2 Picard-Lindelöf und die anschließende Verschärfung. Und in den Zeilen 3 und 4 steht jetzt nochmal, dass die Verschärfung greift, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Nach dieser Verschärfung gibt es Funktionen y1 bis yn, Lösungen der homogenen Gleichung, also Elemente von nL des Nullraums, mit der Eigenschaft, dass die ite Funktion an der Stelle x0 gerade den iten Basisvektor ergibt. Also Startzeitpunkt ist x0 für alle Vektorfunktionen und bei der ersten mache ich das so, dass die erste Vektorfunktion y oben 1 gerade in e1 startet und bei der letzten y oben n bin ich in bei der Wahl Startwert n-ter kanonischer Basisvektor. Wie sieht die Determinantenfunktion aus an der Stelle x0? Ja, nach Wahl unserer Startwerte ist das die Diagonalmatrix mit lauter Einträgen 1. Die Determinante davon, also 1, nach dem, was wir bewiesen haben, sind y1 bis yn nach dem Lemma linear unabhängig. Teil 2, ja, da macht man das anders. Da nimmt man mal m Lösungen des homogenen Problems mit m größer n. Und nach wie vor ein Startpunkt x0 aus i und benutze dann im Wesentlichen, dass der Rn n-dimensional ist. Und ich denke, den zweiten Teil, den können Sie sich selbst dann mal in Ruhe anschauen. Das Ergebnis ist m-Lösungen y1 bis ym mit m größer als n sind linear abhängig. Also der Nullraum, der Lösungsraum des homogenen Problems ist n-dimensional. Jetzt vergibt man einen Namen, das ist die Definition 22,2 auf der Seite 33 unten. Eine Basis des Nullraums von L, von unserem Operator, nennt man ein Fundamentalsystem zum homogenen Differentialgleichungssystem. Fundamentalsysteme sind nicht eindeutig, genauso wenig wie Basen in n-dimensionalen Vektorräumen eindeutig sind. Was wir wissen, es gibt Fundamentalsysteme. Für den speziellen Fall, die Bemerkung auf Seite 34 oben, dass wir kein System haben, sondern eine Gleichung, da haben wir explizite Formeln für die Lösung. Was nicht geht, explizite Formeln für das Fundamentalsystem hinzuschreiben im Allgemeinen. Da gibt es nur Sonderfälle, nämlich dann, wenn die Matrixfunktion a von x tatsächlich keine Funktion ist, sondern eine Konstante, durch eine konstante Matrix repräsentiert wird. Also wenn man ein System hat mit konstanten Koeffizienten. Dann lassen sich Formeln für Fundamentalsysteme angeben. Das Beispiel überlasse ich auch wiederum Ihnen, was jetzt gerechnet wird. Da steht ein System erster Ordnung für zwei Funktionen, also klein n gleich 2. Und da wird ein Fundamentalsystem nicht ausgerechnet, sondern hingeschrieben und in dem Beispiel geht es nur darum zu prüfen, dass diese beiden Funktionen ein Fundamentalsystem des homogenen Problems bilden. In der Übung, das ist angedacht, nicht sicher, ob das passiert, da werden Beispiele gerechnet, wo man nochmal Fundamentalsysteme in Spezialfällen angibt. Jetzt schauen wir uns die inhomogene Situation an. Das homogene Problem haben wir sozusagen abstrakt im Griff. Wir wissen, es gibt Fundamentalsysteme, auch wenn wir die nicht ausrechnen können, aber immerhin haben wir sozusagen eine Art Übersicht. Der nächste Schritt wäre, wie auch beim Fall der Gleichungen, überzugehen zum inhomogenen Problem, wo also die Vektorfunktion b von x auftaucht. Wie passiert das? Formuliert auf Seite 35 im Satz 22,7. Man startet von einem Fundamentalsystem Y1 bis Y oben n des homogenen Systems. Dann passiert sowas Ähnliches wie Variation der Konstanten, nur wir haben jetzt n Konstanten, nämlich die Funktionen c1 bis cn, definiert auf dem Intervall i, reelle Werte. Und diese Funktionen, die werden jetzt definiert als Lösungen eines Problems, die Gleichung mal wieder Stern genannt, Summe i gleich 1 bis n, ci Strich von x mal y i muss das heißen, nicht y j, der Index ist falsch, y i gleich bx. Ja, weil die y i von i gleich 1 bis n ein Fundamentalsystem bilden, kann man die Gleichung Stern lösen. Im Sinne von, es gibt eindeutige, für jedes x eindeutige Zahlen, die den CI-Strich entsprechen, die das Problem Stern lösen. Und die CI werden dann definiert als Stammfunktionen zu diesen Funktionen CI-Strich. Was ich sagen will, die Formel für die CI, die ist nicht so explizit wie vorher, aber im Prinzip von derselben Machart. Durch die Formel mit der Nummer Stern werden die Ableitungen der CI eindeutig festgelegt und damit hat man die CI sozusagen bis auf Konstanten. Wenn man die CI hat, dann definiert man y0, oben die 0 dran von x, als Linearkombination CIX mal YIX. Das ist also der Ansatz für die Lösung unserer eigentlich für die Lösung des eigentlich interessierenden Systems 1, also des Problems Y' gleich Matrix A angewendet auf Y plus B. Das ist die spezielle Lösung, die konstruiert wird. Und dann die Aussage 2. Jede Lösung Y unseres inhomogenen Problems mit der Nummer 1, jede Lösung von 1 dieses allgemeinen Problems, die lässt sich darstellen als die spezielle Lösung Y oben 0 plus eine Vektorfunktion h. Und die Vektorfunktion h ist aus dem Kern unseres Operators L. Das ist eine Trivialität, weil die spezielle Lösung löst, das ist sozusagen Lösung des Ausgangsproblems. Y' gleich AY plus B. Wenn man eine zweite Lösung hat, dann löst die Differenz das homogene Problem. Und damit ist klar, dass die Aussage aus dem Teil 2 des Satzes 22,7 gilt. Und nochmal die Differentialgleichung Nummer 1, über die wir reden, die steht auf der Seite 30 in der Mitte. Die Gleichung Y'X gleich Matrixfunktion AX angewendet auf den Vektor YX plus Vektorfunktion b von x. Die Bemerkung, die haben wir im Prinzip schon gemacht, die sich an den Satz anschließt, nämlich die Bemerkung nochmal durch die Gleichung Stern werden die Ableitungen der konstanten Funktionen, blödes Wort, aber der Funktionen, die die in Anführungszeichen Konstanten modellieren, eindeutig festgelegt und dann hat man nur noch das Problem, Stammfunktionen zu ermitteln und hat dann das Y oben 0 gefunden. Ja, der Beweis, Aussage Nummer 2 haben wir auch schon kommentiert. Es ist klar, die Differenz von zwei inhomogenen Lösungen ist eine Lösung des homogenen Problems, also vom Typ H. Die Aussage Nummer 1, da passiert auf der Seite 36 oben auch nicht allzu viel. Da wird einfach mithilfe der Definition oder der Formel Nummer Stern das Ganze nachgerechnet, dass man wirklich zu dem gewünschten Ergebnis kommt, dass die speziell angesetzte Lösung Y oben 0 aus Teil 1 tatsächlich eine Lösung ist. Das können Sie auch selbst mal nachprüfen. Dann geht es nochmal um das Anfangswertproblem. Wir haben also bis jetzt nur über die Lösungsmenge von 1 geredet. Jetzt schauen wir uns nochmal das Anfangswertproblem an, wo jetzt Y an der Stelle x0 durch den Vektor Eta vorgeschrieben wird. Da wählt man, geht man so vor, man wählt irgendein Fundamentalsystem und berechnet eine spezielle Lösung, y0, nach dem, was wir vorher gemacht haben. Und die Lösung Y zu dem Anfangswert Eta, die setzt man an als spezielle Lösung Y0 plus Linearkombination Alpha i, Y i und die Zahlen Alpha 1 bis Alpha n, man hat wieder ein lineares Gleichungssystem zu lösen, die werden so bestimmt, dass Y0 an der Stelle x0 plus eben Summe i gleich 1 bis n Alpha i Fundamentalsystemfunktionen ausgewählt in x0 gerade Eta ergeben. Ist alles viel Arbeit, aber von der Konzeption her eigentlich genauso wie bei Gleichungen der Ordnung 1. Dann Seite 37 wird das nochmal an einem Beispiel erprobt. Das überlasse ich auch wieder Ihrem Geschick und damit sind wir auf der Seite 38 bei dem Punkt 4b. Spezialfall, lineare Gleichungen höherer Ordnung. Also jetzt keine Systeme, sondern Gleichungen, dafür höhere Ordnung. Mit anderen Worten, Reduktion auf ein System erster Ordnung mit entsprechender Komponentenzahl. Das ist jetzt nur noch mal eine Übersetzung dessen, was wir vorher gemacht haben im Kontext linearer Systeme. Da wird jetzt die Matrix speziell angepasst. Gucken wir, was passiert. Die Notation, das übliche Intervall. Und jetzt haben wir Koeffizientenfunktionen a0 bis an minus 1 und eine Funktion b. Da ist jetzt kein Schreibfehler, das sind stetige Funktionen auf dem Intervall i, reellwertig. Gesucht die Funktion y von i nach r. Was soll passieren? Punkt 1 in der Notation, die homogene Gleichung. Man sucht das y so, dass die n-te Ableitung von y gleich Summe i gleich 0 bis n minus 1, Koeffizientenfunktion aix mal y i-te Ableitung an der Stelle x ist. Und beim inhomogenen Problem bei der Nummer 2, da taucht jetzt auf der rechten Seite noch die Funktion additiv b von x auf. In der letzten Zeile steht ein Beispiel, Beispiel dritter Ordnung. Links steht die dritte Ableitung, auf der rechten Seite x² zweite Ableitung der Funktion y. Die erste Ableitung fehlt, aber dafür plus e hoch x mal yx und die Funktion b von x. Das ist die hyperbolische Sinusfunktion. Was jetzt auf der Seite 39 passiert, das ist die Übersetzung dessen, was man vorher, wie gesagt, für Systeme der Ordnung 1 gemacht hat. Das schreibt man jetzt nur noch mal hin für diese spezielle Situation. Gehen wir im Einzelnen durch. Satz 22.8. Der erste Punkt, man definiert genauso den Kern sozusagen des linearen Differentialoperators, nämlich die Menge h analog. Das sind die n mal stetig differenzierbaren Funktionen, weil wir reden ja jetzt über eine Gleichung n-ter Ordnung. Die n mal stetig differenzierbaren Funktionen mit der Eigenschaft phi löst 1. Was ist 1? 1 ist die homogene Differentialgleichung auf der Seite 38 unter der Rubrik Notation, Punkt Nummer 1, homogene Gleichung. Das heißt, die phis, das sind Lösungen dieser homogenen Gleichung. Die Aussage, völlig analog zu dem, was wir bei den linearen Systemen erster Ordnung gemacht haben, diese Funktionenmenge h ist ein linearer Raum der Dimension n. Nochmal in Worten ausgedrückt, es gibt n linear unabhängige Lösungen der homogenen Gleichung n-ter Ordnung und wenn man mehr als n Lösungen nimmt der homogenen Gleichung n-ter Ordnung, die sind stets linear abhängig. Die Aussage mit Hilfe der Determinante, n Funktionen aus dieser Menge h, der Lösungsmenge des homogenen Problems, die sind genau dann linear unabhängig, wenn für ein x und dann auch für alle durchgehend gilt, die Determinante der folgenden Matrix ist ungleich 0 an der Stelle x, entweder an einer oder sogar für alle, das ist äquivalent. Und in die Matrix x schreibt man als Spaltenvektoren rein, Die Funktion phi 1, die erste Ableitung von phi 1 bis hin zur n-1. Ableitung, entsprechend für die zweite bis hin zur letzten Funktion, das sind die Spaltenvektoren. Und wenn man eine Funktion an Funktionensystemen gefunden hat, aus n Funktionen in der Menge h, wo diese Determinante ungleich 0 ist, dann nennt man das genau wie vorhin auch ein Fundamentalsystem zur homogenen Gleichung der Ordnung n. Teil 2 des Satzes. Wir nehmen eine spezielle Lösung des inhomogenen Problems Nummer 2. Die Nummer 2, das inhomogene Problem, das ist auf der Seite was war das jetzt, 37 aufgeschrieben unter dem Stichwort Notation. Die Nummer 2, nicht 37, 38, gehen Sie auf die Seite 38, zweite Hälfte Notation, da steht die inhomogene Gleichung. Psi 0 sei eine spezielle Lösung dieser inhomogenen Gleichung. Speziell, das Wort bedeutet eigentlich nicht viel, es das heißt nur, wir haben irgendeine gefunden. Das bedeutet, die Konsequenz, die Lösungsmenge der inhomogenen Gleichung, die lässt sich dann beschreiben als spezielle Lösung Psi 0 und dazu addiert man irgendeine Lösung des homogenen Problems. Formal, man schreibt hin Psi 0 plus h. Das ist die Lösungsmenge allgemein der inhomogenen Gleichung. Beweis, Seite 40. Der Beweis, ja, das ist nur die Übersetzung, Gleichung n-ter Ordnung übersetzt in System erster Ordnung. Exemplarisch, wie sieht die Matrix aus, die man jetzt zu nehmen hat, wenn man die Gleichung n-ter Ordnung transformiert in ein System erster Ordnung mit n Komponenten? Die Matrix sieht so aus, wie sie da aufgeschrieben wird. So eine Art verrutschte Diagonalmatrix. Die Einsen stehen nicht genau in der Diagonalen, sondern um 1 verschoben. Die letzte Zeile ist wichtig. Da sind genau die Koeffizientenfunktionen a0 von x bis hin zu an-1 von x aufgeführt, die man in der Differentialgleichung hatte. Die Vektorfunktion, die haben wir jetzt mal b-quer genannt, die ist auch sehr überschaubar. Die ersten n-1 Einträge sind allesamt 0, nur der letzte Eintrag, das ist die skalare Funktion b von x, die in der inhomogenen Gleichung Nummer 2 auftaucht. Inhomogene Gleichung, nochmal zurückblättern, auf der Seite 38 die Nummer 2. Mehr oder weniger ziemlich weit unten. Also die Vektorfunktion bei der Reduktion auch fast nur Nullen bis auf den letzten Eintrag. Dann das homogene Problem für die Gleichung n-ter Ordnung ist jetzt ein homogenes Problem für das System erster Ordnung, nämlich Vektor groß Y Strich an der Stelle x ist obige Matrix A angewendet auf die Vektorfunktion System erster Ordnung und entsprechend 1 Stern und das inhomogene System erster Ordnung entsprechend 2 Stern ist Y' gleich Matrix von oben AX angewendet auf den Vektor Y plus B quer X. Diese Vektorfunktion B quer, die zu addieren ist. In den letzten 4 Zeilen steht, dass wirklich alles äquivalent ist, wenn man eine Vektorfunktion Y hat mit n Komponenten. Die 1 Stern bzw. 2 Stern löst, also das inhomogene bzw. homogene System der Ordnung 1. Dann sind die Funktionen, die man erzeugt, nämlich die Yi, die Y' i-1 für i kleiner gleich n-1, dieser Zusammenhang besteht, das heißt Yi, die i-te Komponente, ist gleich der Ableitung der i-1. Für i kleiner gleich n-1 und die Funktion mit dem Index 0 unten dran, y unten 0, die erste Komponente von dem großen y, löst die homogene Gleichung 1 beziehungsweise die inhomogene Gleichung 2 der Ordnung n. Dann benutzt man die Sätze 22.6 und 22.7, die man für Systeme erster Ordnung hatte, und bekommt dann alles, was man haben möchte für Systeme der Ordnung, Vergleichungen der Ordnung 1. Noch ein paar anschließende Bemerkungen. Wir brauchen eine spezielle Lösung. Und für die spezielle Lösung macht man wieder den üblichen Ansatz, Variation der Konstanten. Und dieser Ansatz unter Punkt 1 der Bemerkungen ausgeführt, der sieht hier natürlich auch entsprechend angepasst aus. Das heißt, in der Mitte die Formel, wenn Sie sich daran erinnern, für die Bestimmung der Ableitung der Konstanten, wobei das Wort Konstante natürlich nicht wörtlich zu nehmen ist. Auf der rechten Seite steht jetzt die Vektorfunktion b quer. Das heißt, der Vektor oder die Situation ist sehr überschaubar. Punkt 2 in der Liste der Bemerkungen, Behandlung des Anfangswertproblems bei der Gleichung n-ter Ordnung. Man muss jetzt eben Funktionswert vorgeben, die erste Ableitung bis hin zur n-1. Ableitung und die Konstanten CI Schlange, die dazu erklären sind, wenn man die Lösung durch Variation der Konstanten finden möchte. Die sind so einzurichten, dass das Anfangswertproblem natürlich dann erfüllt wird. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Für Gleichungen der Ordnung größer 1 oder für Systeme mit variablen Koeffizienten gibt es kein allgemeingültiges Verfahren, wie man Lösungen explizit findet. Man hat eigentlich nur sozusagen die allgemeinen Sätze, die die Lösungsmenge beschreiben und die im Prinzip angeben, wie man weiterkommt. Und das löst aber nicht die Aufgabe, Fundamentalsysteme zu bestimmen. Und das kann natürlich bei variablen Koeffizienten eine Aufgabe sein, die sich nicht explizit lösen lässt. Da reden wir nachher oder in der nächsten Vorlesung noch ein bisschen mehr drüber. Schauen wir uns noch eine spezielle Situation an. Auf Seite 42 wird das Ganze ein bisschen runtergekocht. Da sind wir bei Gleichungen und haben auch nicht allgemeine Ordnung. Soll heißen, wir gucken uns die Ordnung 2 an, Gleichungen der Ordnung 2, und da besteht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass man irgendwas machen kann. Das sagt der Satz Nummer 22.9, kleiner Ausblick. I, unser altbekanntes Intervall, wir haben stetige Koeffizientenfunktionen a und b und suchen eine Lösung phi von i nach r, Gleichung zweiter Ordnung, nämlich Stern. Y2' plus a mal y' plus b mal y, das soll 0 sein, das homogene Problem. Und wir nehmen mal an, dass wir das homogene Problem lösen können. Wie? Das ist dahingestellt. Es geht darum, wie kommen wir dann weiter bei dem Problem, wie man eine zweite Lösung von wie unabhängig konstruieren kann. Das heißt also, wie lässt sich so eine Art Basis, ein Fundamentalsystem in diesem Fall konstruieren? Und die Annahme, die man macht, nochmal, man nimmt an, dass man eine Lösung hat, der Gleichung Stern, und man fordert auch, dass diese Lösung phi keine Nullstelle hat. Dann geht es weiter. Eine weitere Annahme. U ist eine nicht konstante Lösung der folgenden Gleichung. Wie man die diskutiert, da geht jetzt die Funktion phi, die man vorher hatte, ein, in eine Gleichung der Nummer 2 Stern. Dann gilt, man hat mit der Definition psi als Produkt von U und phi eine von phi unabhängige Lösung des homogenen Problems gefunden. Wer die Übersicht noch nicht verloren hat, da ist es spätestens an der Stelle passiert. Was man gewinnt letztendlich über diesem Umweg, angenommen man hat eine Lösung phi mit gewissen Eigenschaften, dann bastelt man mit dieser Lösung phi noch eine Funktion u, indem man die Differentialgleichung 2 Stern löst. definiert mit U und Phi letztlich eine Funktion Psi und die Aussage des Lemmas ist, die Startfunktion Phi und die neu gewonnene Funktion Psi auf dem Umweg über das U, das ist ein Fundamentalsystem für unsere Gleichung Stern auf dem Intervall I sollte das heißen. Beziehungsweise, es hängt davon ab, wo man die Gleichung 2 Stern lösen kann. Wenn das nur auf dem Intervall J geht, dann muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Beziehungsweise die Einschränkung, die oben steht. Man geht ja davon aus, dass man die Lösung Phi von Stern hat und betrachtet dann sicherheitshalber ein Intervall ohne Nullstelle von Phi. Gut, also der Nährwert des Satzes 22,9, der ist durchaus umstritten. Man kann es vielleicht als Fingerzeig nehmen, dass es wirklich im Allgemeinen nicht leicht ist, ein Fundamentalsystem oder auch nur zwei Funktionen zu bestimmen, die im Fall einer Gleichung zweiter Ordnung linear unabhängig sind. Die erste Lösung, die fällt sozusagen vom Himmel, das Phi. Da muss man auch annehmen, dass Phi gewisse Eigenschaften hat. Dann Zwischenschritt eine neue Differentialgleichung lösen, die Phi involviert. Und dann mit der neuen Lösung eine Funktion Psi basteln und hoffentlich geht alles gut. Und der Beweis, ja, das ist eine Rechnerei, die Sie selber ausführen können. Das ist im Grunde genommen nur die Probe, dass die Funktion Psi das tut, was man möchte. Natürlich benutzt man die Gleichungen Stern und Zweistern und die Definition von Psi und rechnet dann nach und guckt natürlich auch, das ist der zweite Punkt, dass die beiden Funktionen linear unabhängig sind. Und das läuft darauf hinaus, wenn die beiden Funktionen linear abhängig sind, dann muss diese Hilfsfunktion konstant sein und U wird aber im Satz als nicht konstant angenommen. Bleibt zu diskutieren, was ist mit dieser Hilfsdifferentialgleichung? Über die erste Lösung wollen wir gar nicht reden, die fällt ja vom Himmel, das Phi. Und die zweite Differentialgleichung, die Nummer 2 Stern, die zweite Differentialgleichung, die kann man nochmal separat sich anschauen. Die kann man mit Reduktion der Ordnung unschwer lösen. Da muss man die Ordnung reduzieren und ein System erster Ordnung einführen für zwei Funktionen, indem man die Hilfsfunktion v gleich u' einführt. Dann hat man ein homogenes Problem erster Ordnung für die Hilfsfunktion v. Ich denke, damit lassen wir es bewenden. Nehmen Sie den letzten Satz durchaus ernst, aber ernst in der Richtung anwenden werden wir ihn wohl kaum. Er soll vielmehr andeuten, dass es nur in äußerst seltenen Fällen gelingt, Fundamentalsysteme explizit zu berechnen. Wo das passieren kann, das schauen wir uns ganz zum Schluss in der nächsten Vorlesung noch an, wenn die Koeffizienten gar nicht von x abhängen. Und es gibt noch einen anderen Spezialfall, wo man sozusagen von vornherein sehr viel über die Güte der Lösung voraussetzt, dass die also eine Potenzreihendarstellung hat. Und dann ist es auch oft möglich, explizite Formeln, was nicht ganz wörtlich zu nehmen ist, explizite Formeln zu finden für diese Potenzreihendarstellung.